ARD Sounds.
Mehr Transparenz beim Gehalt, warum Deutschland eine EU-Vorgabe noch nicht umsetzt und Teile davon trotzdem gelten.
Reparaturstau bei der Bundeswehr, warum trotz der Milliarden zu wenig Panzer einsatzbereit sind.
Und zu viel Wein. Winzer wollen aus ihren Trauben jetzt Industriealkohol brennen.
15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen.
Hallöchen, Sebastian Trepper und Magdalena Bienert gehen mit euch ins Wochenende. Wir haben Freitag, aber wir freuen uns natürlich, wenn ihr uns auch später am Wochenende noch hört.
Yes, und heute zumindest ist der 5. Juni und wir starten mit einem wichtigen Thema, betrifft viele von uns, egal ob wir jetzt Arbeitnehmer oder Arbeitgeber sind. Stichwort Lohngleichheit. Es soll endlich mehr Transparenz geben, fordert eine EU-Richtlinie. Deutschland steht da aber nicht ganz so gut da, was die Umsetzung angeht.
Und damit ihr es mal gehört habt, es geht um das tolle bürokratische Wort Entgelttransparenzrichtlinie. Genau, das klingt schon mal so nach einem richtig dicken Brocken, aber wir machen uns das jetzt mal zu leicht verdaulichen Häppchen. Also worum geht's genau?
Kurz zusammengefasst kann man sagen, die EU verpflichtet ihre Länder dazu, dass Löhne angepasst werden sollen. Heißt, gleiches Geld für gleichwertige Arbeit. Frauen sollen überall genauso viel verdienen wie Männer. Im Schnitt verdienen Frauen nämlich immer noch rund 16% weniger als Männer.
Ja, also das sind mehr als 4 Euro brutto weniger pro Stunde. Bei Männern 27,05 Euro, bei Frauen dann nur 22,81 Euro. Das zeigen Zahlen aus dem letzten Jahr. Und besonders gravierend zeigt sich diese Lohnlücke übrigens in Jobs bei Hoch- und Tiefbau und in der Forst- und Jagdwirtschaft und Landschaftspflege.
Bei der neuen Richtlinie, die ab Sonntag in Kraft treten soll, geht es vor allem auch um mehr Transparenz. Also Arbeitnehmerinnen und Nehmer sollen ein besseres Auskunftsrecht bekommen. Wer was verdient in der Firma und der Arbeitgeber ist zur Auskunft verpflichtet.
In der Richtlinie geht es aber noch um einen anderen wichtigen Punkt. Zum Beispiel soll schon vor dem Einstellungsgespräch sowas wie eine Gehaltsspanne für den potenziellen neuen Job erkennbar sein. Und Arbeitgeber sollen auch nicht mehr nach dem bisherigen Verdienst fragen dürfen.
Da ist es nämlich dann oft passiert, dass das neue Gehalt für Leute quasi niedriger angesetzt worden ist, weil sie vorher woanders auch weniger verdient haben.
Das klingt, finde ich, nach einer total sinnvollen Richtlinie für die EU-Länder, also sowas, was hier auch wirklich mal direkt bei uns auch ankommt. Aber jetzt kommt der Knackpunkt, das Ganze gilt eigentlich ab Sonntag, eigentlich, aber in Deutschland wird das erstmal nicht so passieren, das wird nämlich nichts mit einem Gesetz bis dahin.
Die Gewerkschaften, die ja die Arbeitnehmer vertreten, sagen zum Beispiel, Moment mal, da sind aber noch ziemlich viele Formulierungen unklar. So Formulierungen wie gleichwertige Arbeit würden einfach zu viel Spielraum lassen, weil wer legt schon fest, was gleichwertig denn eigentlich bedeutet? Das könnte es wiederum schwierig machen, die neuen Ansprüche wie Auskunft einzufordern.
Arbeitgeberverbände und Unternehmen sagen aber, das ist uns zu viel Bürokratie und ein Gesetz würde in die Sozialpartnerschaft eingreifen, weil Arbeitgeber und Gewerkschaften verhandeln ja Tarifverträge und das ohne, dass der Staat da irgendwie eingreifen soll oder kann.
Die Richtlinie sieht aber vor, dass es sogar Strafen geben kann, wenn Unternehmen nicht so transparent sind, wie es eben in der Richtlinie steht. Heißt, der Staat greift ja dann doch irgendwie ein, wenn es Strafen geben kann.
Also nochmal kurz zusammengefasst, Arbeitnehmer freuen sich eigentlich, yay, mehr Transparenz, aber doof, unklare Formulierungen. Und die Arbeitgeber sagen, das ist auch doof, weil es gibt noch mehr Bürokratie und ihr greift damit zu sehr ein als Staat.
Dass diese Richtlinie kommt, das weiß Deutschland eigentlich schon seit 3 Jahren. Kann man sich jetzt fragen, wo hakt das denn so lange? Die Umsetzung fällt ins Ministerium von Bundesbildungs- und Familienministerin Karin Prien. Und das Ministerium sagt jetzt auf Anfrage der Zeit, nein, wir können die Frist nicht einhalten, da muss noch einiges geklärt werden. Es gäbe zwar schon Vorbereitungen, um ein Gesetzgebungsverfahren einzuleiten, aber es ist eben noch nicht so weit.
Klingt ein bisschen nach nicht erledigten Hausaufgaben, ne? Denn es gab dafür sogar auch eine Expertenkommission und die hat Vorschläge gemacht, wie man diese EU-Richtlinie eben bürokratiearm in Deutschland umsetzen könnte und die haben ihren Abschlussbericht letzten Herbst vorgelegt.
Aber irgendwie scheint das Thema Umsetzung der Entgelttransparenzrichtlinie auf der Tagesordnung der Regierung auch immer wieder verschoben worden zu sein. Aktuell steht es wohl auf der Tagesordnung für die Kabinettssitzung in knapp 3 Wochen. Mal gucken, ob das dann auch passiert. Aber auch wenn es dazu bei uns noch kein Gesetz gibt, Arbeitsrechtler sagen, die EU-Richtlinie hat auch jetzt schon Folgen für Arbeitgeber und Arbeitnehmer, auch ohne Umsetzung in nationales Recht.
Für Arbeitgeber im öffentlichen Dienst gelten die Vorgaben trotzdem schon. Also ab dem 7. Juni könnten Beschäftigte, die im öffentlichen Dienst, also bei Behörden, Schulen oder anderen staatlichen Unternehmen arbeiten, sich auf diese Richtlinie berufen und zum Beispiel Auskunft über Durchschnittsgehälter in der männlichen Vergleichsgruppe verlangen.
Unsere Kurznachrichten.
Die Lufthansa versucht zu klären, warum gestern am Frankfurter Flughafen eine ihrer Maschinen am Terminal quasi zusammengebrochen ist. Die Großraummaschine hat in Parkposition gestanden, als das vordere Fahrwerk plötzlich eingeklappt ist. Die Maschine ist sozusagen auf dem Bauch gelandet. Mehrere Crew- und Bodenmitarbeiter sind dabei verletzt worden. Passagiere waren noch nicht an Bord. Das Flugzeug war noch fabrikneu.
Gestern haben Tierärzte und andere Experten begonnen, am dänischen Strand den toten Buckelwal zu obduzieren. Der Wal lag ja wochenlang vor der Insel Pöhl in Mecklenburg-Vorpommern, bevor er von einer Privatinitiative wieder ins offene Meer gebracht wurde und dann, ja, kurz drauf tot in Dänemark entdeckt wurde, also im Meer. Eine klare Todesursache haben die Experten trotzdem noch nicht gefunden, auch kein Netz oder andere komische Gegenstände in Maul oder Magen. Sie haben aber bestätigt, dass es ein Weibchen war.
Bundesgesundheitsministerin Wagen will, dass Kinderlose und Menschen mit hohem Einkommen mehr in die Pflegeversicherung einzahlen. Auch die Arbeitgeber sollen mehr zahlen, so steht es im Reformvorschlag. Für die Einstufung in einen Pflegegrad sind strengere Kriterien vorgesehen. Die Pflegeversicherung rechnet im nächsten Jahr mit einem Minus von 7,5 Milliarden Euro.
Und eine Woche vor der Eröffnungsfeier der Fußball-WM am 11. Juni in Mexiko-Stadt eskalieren Proteste von Lehrern in der mexikanischen Hauptstadt. Bewaffnete Demonstranten sind am Mittwochabend in das Hauptquartier des Bildungsministeriums gestürmt. Die Lehrkräfte demonstrieren für mehr Lohn. Das monatliche Bruttogehalt für Lehrerinnen und Lehrer in öffentlichen Schulen in Mexiko entspricht umgerechnet rund 800 Euro. Und sie drohen jetzt mit Massenprotesten genau zum Eröffnungsspiel.
Für die Bundeswehr wird so viel beschafft wie eigentlich nie zuvor, sagt der Bundesverteidigungsminister. Klingt, als würde automatisch alles besser bei der Bundeswehr, nachdem sie jahrzehntelang vor allem abgebaut worden ist. Aber es gibt offenbar große Probleme, oder zumindest eins, haben unsere Kollegen von WDR, NDR und Süddeutscher Zeitung herausgefunden.
Genau, das große Problem nennt sich Reparaturstau und den wollen wir uns jetzt mal genauer ansehen. Denn dieser Reparaturstau kann wohl im Ernstfall dafür sorgen, dass sich Deutschland nur eingeschränkt verteidigen könnte.
Unsere Kollegen haben einen internen Lagebericht des wichtigsten Reparaturdienstleisters des Heeres lesen können. Das ist jetzt keine private Firma, sondern ein Unternehmen, das dem Bundesverteidigungsministerium gehört. Und in dem Bericht steht: Der Bundeswehr fehlt es an vielen Stellen an Ersatzteilen für Panzer, Haubitzen und anderes Kriegsgerät.
Ja, der Bund, der kauft zwar immer mehr Fahrzeuge, kümmert sich aber zu wenig um die passenden Lieferketten für Ersatzteile und auch die nötige Wartung. Das steht in dem Bericht. Eigentlich soll diese Firma, die für die Bundeswehr Panzer und Co. repariert, dafür sorgen, dass mindestens 70% der Geräte immer einsatzfähig sind. Aber laut diesem internen Bericht sollen im letzten Monat nur etwa die Hälfte der Schützenpanzer Marder, des Radpanzers Boxer oder der Panzerhaubitze 2000 wirklich einsetzbar gewesen sein. Also die Firma kommt offenbar mit dringenden Reparaturen einfach nicht hinterher.
Na, wir reden immer häufig über große Systeme, Einsatzsysteme, die jetzt im Zulauf sind. Aber ich glaube, wir haben zu wenig darüber geredet, was das logistisch und instandsetzungsmäßig bedeutet. Es nützt uns alles nichts, das Material zu haben, wenn wir es nicht instand setzen können.
Das war Bastian Ernst, der ist Sprecher beim Reservistenverband der Bundeswehr. Das ist sozusagen die Interessensvertretung für die Soldaten. Aber warum ist das so, dass es diesen Reparaturstau gibt?
Ja, in dem Bericht stehen zwei Hauptgründe. Erstens habe das Beschaffungsamt der Bundeswehr zwar jede Menge neues Gerät gekauft, sich aber eben nicht genug Ersatzteile gesichert. Und zweitens, die Zuständigkeiten mit dem Bundesverteidigungsministerium, die sind wohl unklar.
Also wenn wir das mal zusammenfassen, es scheint da ja nicht mehr am Geld zu liegen. Da haben die aktuelle Bundesregierung und auch die davor ja für ordentlich Geld für die Bundeswehr gesorgt. Es scheint eher ein Problem zu geben, wie man das Ganze organisiert.
Der CDU-Verteidigungspolitiker Jens Lehmann, der sagt auch, wenn es mehr Gerät gibt, braucht es beispielsweise eben auch mehr Mitarbeiter, die das dann reparieren. Also das müsse ja alles mitwachsen.
So einfach, so klar. Das alles könnte aber dramatische Folgen haben. Wir haben es eingangs schon gesagt. In dem Bericht steht, dass sich Deutschland im Ernstfall womöglich nur eingeschränkt verteidigen könnte. Und die deutsche Bundeswehr könnte es auch nicht schaffen, sogenannte Bündnisverpflichtungen verlässlich zu erfüllen. Da geht es dann um das Verteidigungsbündnis NATO und das hätte dann auch Konsequenzen für Partnerländer.
Das Bundesverteidigungsministerium sagt, wir äußern uns dazu nicht, wie groß dieser Reparaturstau ist, aus Geheimhaltungsgründen. Klar, die wollen potenziellen Feinden nicht zeigen, wie es genau um die Bundeswehr steht. Man untersuche aber bereits, wie die Instandsetzung der vielen neuen militärischen Großgeräte sichergestellt werden kann. So, und jetzt haben wir ein völlig anderes Thema, aber auch eins, was offenbar auch ein Problem hat. Der deutsche Wein. Winzer in Rheinland-Pfalz haben zu viel davon. Also es gibt mehr Wein, als die Menschen trinken wollen. Rund 7% weniger, sagt das Deutsche Weininstitut, haben wir im letzten Jahr Wein gekauft. Und jetzt ist die Überlegung, ob man daraus nicht dann sogar Alkohol für die Industrie machen kann.
Das gilt natürlich nicht für alle Weine, die Probleme. Genauer gesagt geht es da um das größte deutsche Anbaugebiet in Rheinhessen. Das hat jetzt bei der EU beantragt, dass sie Rot- und Roséwein zu Industriealkohol brennen lassen dürfen.
Industriealkohol ist ja Alkohol, dem Stoffe zugegeben werden. Dann ist der für Menschen nicht mehr genießbar und dann muss man für diesen Alkohol auch keine Alkoholsteuer mehr zahlen. Und solchen Industriealkohol, den braucht man zum Beispiel für Lacke, Farben, Nagellackentferner oder auch Reinigungsmittel. Kennen und riechen wir alle.
Warum wollen die Winzer jetzt also solchen Industriealkohol aus ihrem Wein machen? Sie bekommen zu wenig Geld für ihren Wein. Vor allem geht es da um die Sorte Dornfelder. Da geht es nicht so sehr um den Wein, den die Winzer selbst in Flaschen verkaufen, sondern darum, fässerweise an Zwischenhändler zu liefern.
Ja, der Dornfelder ist eine Rotweinsorte, mit der man recht einfach hohe Mengen produzieren kann. Und Experten wie der Weinjournalist Rudolf Knoll sagen, bei der Sorte haben viele lange zu sehr auf Masse und nicht auf Qualität gesetzt. Und ja, nur wenn die Qualität besonders gut wäre, könnte das wirtschaftlich auch funktionieren. Dann würde das Image von dieser Sorte auch besser werden.
Ich bin kurz am Wort Weinjournalist hängen geblieben. Tolle Berufsbezeichnung. Knoll sagt auch, dass es seiner Meinung nach eine Stimmung gegen Rotwein gibt. Der verweist da auf den Bordeaux in Frankreich, der auch immer weniger getrunken wird. Deshalb sind da sogar Weinanbaugebiete gerodet worden.
Bedeutet aber für die Winzer hier, die bekommen mittlerweile weit weniger als 1 Euro für einen Liter vom Zwischenhandel. Ja, und das ist halt weniger, als es kostet, den Wein herzustellen. Und Industriealkohol destillieren würde eben die Option bieten, den Wein anders zu verkaufen und vielleicht ein bisschen mehr Geld wieder reinzubekommen, sagt zumindest der Weinbauverband Rheinhessen.
Der Verband sagt aber auch, das ist nur eine kurzzeitige Hilfe und kann auch nur ein Teil der Problemlösung sein. Langfristig hilft wohl nur, Weinberge brach liegen lassen oder ganz zu roden, sodass man dann eben auch weniger Kosten bei der Produktion hat, weil da weniger Weinreben gepflegt und weniger Trauben geerntet werden müssen.
Der Jungwinzer Janis Koch, der hat für sich da eine Nische gefunden. Er liefert an einen Glühweinproduzenten.
Wir haben dieses Jahr unseren Dornfelder als Grundwein abgegeben. Das bedeutet, wir haben den Wein abgestuft, eine niedrige Qualitätsstufe, jedoch mit höherem Kontingent. Wir konnten pro Hektar dürfen wir mehr Wein verkaufen. Und da wir ein etwas größeres Weingut sind, haben wir auch eine gewisse Menge. Und das ist oft für Kellereien attraktiver, denn sie können bei uns mit einem Partner mehr Wein holen.
So, das löst aber dennoch nicht das Grundproblem. Weinexperte Rudolf Knoll meint, andere Weinsorten könnten noch eine Option sein, einfach weil die dann auch ein besseres Image als der Dornfelder haben. Aber ja, klar ist, wenn wir immer weniger Wein kaufen und trinken, müssen die Winzer langfristig auch einfach weniger anbauen.
Morgen ist Tag der Organspende und heute gibt es deswegen in der Uniklinik in Münster eine große Tattoo-Aktion. Mehr als 70 Pflegerinnen und Pfleger lassen sich ein Tattoo stechen, das sie als Organspendebefürworter ausweist. Du hast das auch, Magda, ne?
Ja, genau. Aber dieses Tattoo ersetzt natürlich keinen Organspendeausweis. Das muss man wissen. Das ist ja eher so ein Bekenntnis. Ist jetzt auch nicht so super auffällig. Also je nachdem, wie groß man es hat. Es ist ein Kreis mit 2 versetzten Halbkreisen darunter. Das steht für OD, Organ Donor, also Organspende auf Englisch.
Ich habe nur so einen ollen Ausweis im Portemonnaie. Ich glaube, den kann man auch nicht mehr so richtig gut lesen. Ich glaube, ich müsste da mal dringend dran. Gibt ja auch ein Register, in dem man sich eintragen lassen kann, ob man Organe spenden möchte.
Ja, das ist dann auch tatsächlich rechtlich bindend im Gegensatz zum Tattoo. Diese Idee beim Tattoo ist eben eher, dass man über dieses Zeichen mal mehr über Organspende redet oder Menschen sich dann auch aktiv überlegen, will ich das? Denn bei uns in Deutschland bin ich ja erstmal keine Spenderin, wenn ich geboren bin, anders als das in anderen Ländern ist.
In Münster war das Interesse an der Aktion auf jeden Fall so groß, dass die Uniklinik auslosen musste, wer ein Tattoo bekommt und wer nicht. 5 Tätowierer übernehmen jetzt die Arbeit, die Leute zu stechen. Unsere Kollegen vom Tagesschau-Podcast 11KM haben gerade einen Podcast dazu gemacht, warum in Deutschland so wenige Organe gespendet werden. Link packen wir euch in die Folgenbeschreibung, wenn ihr in dem Thema noch mal ein bisschen weiterhören möchtet.
Genau. Und das war's dann von uns in dieser Geburtstagswoche. Vielen Dank auch nochmal an unser tolles 15-Minuten-Team. Denn klar, Sebastian und ich, wir machen das hier nicht alleine morgens.
Absolut, so gar nicht alleine. Dankeschön. Kommt gut ins Wochenende. Montag hört ihr hier Tanja und Philipp. Tschüss.
Ciao, ciao.
15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen kommt vom Westdeutschen Rundfunk.